Und wenn jemand jemanden unterstützt bei der Heilung dessen Seele, dann nennt man das auch Seelsorge. Und da gibt es auch einen Text in der Bibel, wo Jesus Seelsorge betreibt. Vielleicht ist euch das noch gar nicht so aufgefallen. Und vielleicht entdeckt sich der eine oder andere wieder, dass auch er so einen inneren Durst, so eine innere Sehnsucht in sich hat, die er durch nichts Materielles, durch nichts Äußeres füllen kann, wo es aber einen Weg gibt, wie Jesus das füllen kann. Ich lese Johannes Kapitel 4 ab Vers 1. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn aufmerksam wurden, weil er mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Er taufte allerdings nicht selbst, das taten seine Jünger. Daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. So kam er zu einem samaritischen Ort namens Sychar. Er lag in der Nähe des Grundstücks, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Und ermüdet von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samariterin. Die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seiner Herde trank? Jesus erwiderte: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben hinein. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Schöpfen kommen. Geh und hole deinen Mann hierher, sagt Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, nur in Jerusalem ist der Ort, wo man Gott anbeten darf. Glaube mir, Frau, gab Jesus zur Antwort, es kommt die Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet zu Gott, ohne ihn zu kennen. Wir jedoch wissen, wen wir anbeten, denn das Heil, die Heilung für die Menschen kommt von den Juden. Doch es wird die Zeit kommen, und sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Ich weiß, dass der Messias kommt, der auch Christus genannt wird, sagte die Frau darauf. Und wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin's. Und in diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner fragte, was willst du von ihr oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ nun ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündigte den Leuten, da ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Los, kommt mit und seht ihn an. Vielleicht ist er der Messias. Und da strömten die Leute aus der Stadt zu Jesus. Der dreieinige Gott segne an uns sein Wort. Amen.
Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, ich danke, dass du da bist durch deinen Geist. Ich danke, dass du uns führst und leitest. Und ich möchte dir alles übergeben, was ich vorbereitet habe. Und bitte dich, Herr, dass du das wegnimmst, was nicht von dir ist. Und dass du das aber hinzufügst, was von dir ist. Amen. Manche wundern sich vielleicht, dass ich jetzt hier stehe. Ich habe keine psychologische Ausbildung zu diesem Thema. Ich habe auch keine theologische Ausbildung. Aber ich habe Erfahrung mit Heilung der Seele. Das heißt, ich habe auch Erfahrung mit Verletzung der Seele. Und weil ich das habe, habe ich mich auf den Weg gemacht, habe vor einiger Zeit, 2002, eine Seelsorgeschule besucht in Leipzig, das Leicherhaus. Moment, ich muss mal ganz kurz mein Programm starten. Eigentlich kann eine Frau immer bei zwei was, aber ich schaffe das doch nicht. So, jetzt hätte ich doch lieber Papier nehmen sollen. Gut. Ach, da ist es. Genau, also ich spreche jetzt aus Erfahrung. Also es ist kein wissenschaftlicher Vortrag, der jetzt komplett alles durchdringt. Kannst du starten? Danke. Aber ich habe so manches erlebt. Also ich hatte eine seelsorgerliche Ausbildung, ich habe noch ein Coaching gemacht und bin jetzt im Brunnen bei der Ausbildung zum Immanuel-Begleiter. Und da habe ich einiges erlebt. Aber zuvor erstmal für euch. Nächste. So, wie komme ich jetzt zurück? Bin schon zu weit. Naja, egal. Ich erkläre es mal kurz. Also man kann ja sagen Seele oder Herz. Was ist der Unterschied? Was ist gleich? Danke. Beide Begriffe beschreiben innere, nicht sichtbare Seiten des Menschen. Das Herz eher Gefühl, Wille, Mut, Berührbarkeit im Hier und Jetzt und die Seele eher das tiefe, umfassende, wer bin ich? Genau. Verletzungen passieren. Das steht auch schon in der Bibel. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Also wenn jemand zerbrochen ist und Wunden hat, heißt es, er ist vorher verletzt worden. Oder Jesus aber, als er hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Es gibt viele verschiedene Verletzungen. Ich will jetzt mal nur zwei nennen. Und zwar die Verletzungen, wo man einen relativ kleinen Schmerz spürt, und wo man die Situation kennt, den Schuldigen kennt und wo ich sagen kann, Herr, hilf mir, dass ich vergeben kann. Ich spreche die Vergebung aus und kann loslassen. Eigentlich wollte ich euch jetzt noch zeigen, wie man... Ach doch, ich zeig's mal. Kannst du mal kurz kommen? Wenn man nicht vergeben kann, ne? Wenn man nicht vergeben kann, dann hält man an dem Schuldigen fest. Und wenn ich jetzt was unternehme, dann schleppe ich immer diesen Schuldigen hinter mir her. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, ich will zu Jesus kommen und ich will jetzt im Glauben wachsen, dann hindert mich das auch ganz schön, weil immer dieser Schuldige hinter mir hergeht. Und wenn ich jetzt sage, ich will vergeben, Herr, hilf mir, dann lasse ich los und ich überlasse den Schuldigen Jesus. Also Gott kann mit ihm dann machen, was er will, aber ich bin frei. Ist nur als Bild gesprochen jetzt, ne? Und dann gibt es aber noch Verletzungen, die wir erlebt haben und die einen ganz tiefen Schmerz verursachen. Einmal gibt es die, an die wir uns erinnern können. Da können wir nicht so leicht vergeben. Da brauchen wir auch Hilfe. Und es gibt aber auch welche, die wissen wir gar nicht. Die sind so zeitig passiert in unserer Kindheit, dass wir uns überhaupt nicht mehr daran erinnern können. Und die nennt man, also wo ich Angst um mein Leben hatte, wo ich nicht kämpfen und nicht fliehen konnte. Das nennt man dann Trauma. Sicherlich gibt es da noch viele bessere Erklärungen, aber ich habe es mal so ein bisschen einfach gemacht, so wie ich es verstehe. Genau. Und dann habe ich mal aufgeschrieben, was die Psychologen noch sagen. Und zwar gibt es A- und B-Trauma. Das B-Trauma steht für Bad Things. Wenn ein Mensch Vernachlässigung, Abwertung, Gewalt, Missbrauch, Unfall oder Krieg erlebt, Schocktrauma. Und dann gibt es das A-Trauma, das ist die, also Absence, die Abwesenheit von guten Dingen, die ein Mensch gebraucht hätte, um sich gut zu entwickeln. Zum Beispiel, wenn Eltern körperlich oder auch seelisch abwesend sind, können sie keinen emotionalen Kontakt zu ihren Kindern aufbauen und das nennt man Bindungstrauma. Und darauf möchte ich heute eingehen. So. Die Psychologen sagen, der tiefste Schmerz, den ein Mensch überhaupt erleben kann, ist dieses Bindungstrauma. Also normalerweise würde ein Kind das nicht überleben oder könnte nicht damit gut sich entwickeln und nicht gut leben, wenn es Tag für Tag diesen Schmerz spüren würde. Und 95%, also die Therapeuten denken auch, dass 95% der Menschen ein brüchiges Bindungsfundament haben. Ich sage es bloß mal kurz vorweg, Gott hat da was angelegt in uns, dass wir das abspalten können. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Also wir können diese ganz tiefen Verletzungen, wo wir eben nicht fliehen oder kämpfen konnten, dass wir die abspalten können und beiseite schieben, dass wir normal weiterleben konnten mit unserem Alltags-Ich. So, dann ist hier eine ganz steile These von diesem Dr. Karl-Heinz Briesch. Bitte erschreckt nicht. Der ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat ganz viele Bücher geschrieben und der sagt, dass fast alle Kulturen sich feinfühliger um ihren Nachwuchs kümmern, ohne schlechtes Gewissen, also nicht drum kümmern, sondern diese Bedürfnisse eines Babys zum Beispiel erfüllen, als die Deutschen. Verrückt, ne? Und dann habe ich weiter nachgelesen, er behauptet, also es ist nicht von mir, sondern er behauptet, dass dieses Erziehungshandbuch von der Johanna Harer, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, einen großen Anteil daran hat. In diesem Buch waren am Anfang auch noch die nationalsozialistischen Gedanken drin. Das heißt, Hitler wollte ja auch Menschen erziehen, die wenig Gefühle haben oder keine Gefühle, die gehorsam sind, die folgen und die einfach tun, was gesagt wird. Nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war, wurden diese nationalsozialistischen Gedanken rausgenommen aus diesem Buch. Aber das Buch gab es weiter bis 1978. Und in diesem Buch stand eben drin, dass die Mutter ihr Kind weinen lassen soll und erst nach 4 Stunden wieder füttern. Ich habe eine Freundin, die hat gesagt, ihre Mama hatte dieses Buch. Und ihre Mama saß fast heulend neben ihr und hat ihr nicht getraut, vor diesen 4 Stunden was zu essen zu geben. Also es, ja, es gibt's. Und er sagt aber, die Kinder lernen wirklich schlafen. Das ist das nächste, Moment. Genau. Ich habe dann noch bei Focus Online geschaut. Also er hat gesagt, die Kinder lernen wirklich schlafen, die schreien nicht mehr. Aber die haben trotzdem noch diese gleichen Bedürfnisse. Die haben trotzdem noch Angst in der Dunkelheit, wenn die Mama nicht da ist. Die haben trotzdem noch Durst. Die haben trotzdem noch das Gefühl, ich brauche Liebe oder irgendwas anderes. Und bei Focus Online haben sie geschrieben, wenn man Kinder schreien lässt, dann verankert sich bei ihnen das Gefühl, ich bin alleine, ich bin in Ohnmacht, ich bin in Panik, ich bin hier ausgeliefert und niemand kommt, ich werde sterben, weil ich ohne Hilfe nicht überleben kann. Und dieses Gefühl von Panik und Ohnmacht ist nicht aushaltbar für Babys. Deshalb dissoziieren sie und schalten ab und dann spüren die Kinder wirklich das nicht mehr. Keine Angst, keine Panik, kein Hunger und keinen Durst mehr. Und das ist jetzt mein Thema, wo ich mich öffne. Genau, als ich geboren wurde, das war der Wonnemonat Mai und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Meine Mama war mit mir in der Klinik und sie hat mir erzählt, sie kam aus der Klinik nach Hause, hat mich in mein Bettchen gelegt und ist zur Heuernte gegangen. Und meine Mama hat mir auch erzählt, dass ich ein ganz liebes Baby war. Ich habe nicht geschrien, ich habe immer geschlafen und sie musste mich zum Essen wecken. Und ich glaubte es meiner Mama, weil sie hat mich gar nicht schreien hören. Sie war ja nicht da. Genau, und ja, ich hatte dann, ich bin ja trotzdem noch relativ normal, aber ich habe so meine Triggerpunkte gehabt. Und ich habe aber im Grundschulalter, also bei uns gab es auch viel Streit auf dem Bauernhof, das liegt auch daran, an diesen vielen Verletzungen, die mein Opa schon hatte, meine Mama hatte. Und da gab es wieder mal Streit und ich wollte mich einfach hinlegen und sterben. Dann habe ich mich auf mein Bett gelegt und habe mich nicht mehr bewegt und habe gedacht, so, jetzt sterbe ich. Und ich konnte mich dann wirklich nicht mehr fühlen, aber ich habe gemerkt, also selbst wenn der Körper abschaltet, ich bin noch da. Ich kann noch denken. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über das Anfang der Zeit und Ende der Zeit, dass die Zeit niemals angefangen hat, niemals aufhört, dass das Weltall niemals nirgendwo anfängt und nirgendwo aufhört. Und während ich mich so reingedacht habe, habe ich gedacht, oh, jetzt drehe ich durch. Ich höre jetzt lieber auf, damit drüber nachzudenken. Und habe gedacht, wenn ich mir so was Simples nicht vorstellen kann, also ich habe dann gedacht, das ist simpel, ne? In dem Alter, dann muss es einen Gott geben. Und da habe ich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Und ich habe mich da auf den Weg gemacht. Und habe angefangen, bin in den Kindergottesdienst gegangen. Die Kirche war bei uns gleich gegenüber, also ich konnte hinlaufen. Ich brauchte keinen Fahrdienst und nichts. Und zur Christenlehre, Korrende und habe alles mitgenommen. Und ich habe Stück für Stück Heilung erfahren. In kleinen Schritten, ne? Annahme, Wertschätzung. Also nicht, dass meine Eltern irgendwie mich nicht wertgeschätzt haben. Die waren lieb, die waren richtig gut zu mir. Aber sie hatten sehr, sehr viel Arbeit. Genau, als Teenie habe ich mich dann bekehrt bei der Evangelisation bei Theo Lehmann und da habe ich wieder was Gutes erfahren. Und zwar habe ich eine Mentorin bekommen, die mich dann ein ganz Stück begleitet hat und ja, mir weitergeholfen hat, im Glauben zu wachsen. Dann bin ich viel bei Matthias mit auf Freizeit gefahren, haben wir auch Heilung erlebt. Dann war die Martina meine Seelsorgerin. Dort habe ich eine Traumatherapie gemacht bei der Martina und auch Seelsorge. Genau, und dann 2002 hat mich dann die damalige Pfarrerin Frau Kruhler angesprochen, ob ich nicht nach Leipzig zu einer Seelsorgeschule wollte, ob ich das nicht machen wollte. Und da habe ich gesagt, nee, kann ich nicht. Und Gott hat es aber gemacht, dass ich da einen Babysitter bekommen habe, weil die Esther war da erst 2 Jahre alt und ich habe ja 5 Kinder. Und die hatte gerade Zeit, war gerade da aus Israel und hat da meine Kinder behütet und ich konnte fahren. Also es war wieder ein Wunder von Gott. Und ich habe dort auch wieder Heilung erfahren, selbst für mich. Genau. Und jetzt habe ich mich, also ich habe trotzdem noch Trigger, muss ich zugeben. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, jemand belügt mich. Oder ja, wenn ich das Gefühl habe, das ist jemand, will mir was nicht Gutes tun. Genau. Also ich habe auch noch andere Sachen erlebt, aber die zähle ich jetzt nicht alle, wo ich verletzt wurde. Jedenfalls habe ich dann von dem Emmanuel-Gebet gehört im Brunnen und habe mich dort wieder auf den Weg gemacht und zum Emmanuel-Begleiter. Jetzt will ich erstmal weitermachen und zwar, unser Herz ist Gott wichtig. Ne? Möchte Gott das überhaupt, dass wir an unserem Herzen Heilung zulassen? Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Oder glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Oder mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also Gott ist unser Herz wichtig. Möchte Gott uns heilen? Jesus möchte uns begegnen und heilen. Und zwar Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch ist quasi eine Verbindung, wo jemand mich vielleicht in den Arm nimmt und einen guten Weg führt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Nochmal. Und auch bei der Samariterin, wenn ich nur noch mal drauf zurückkommen darf, es ist ja ein Wunder, erstmal, dass Jesus ihr begegnet, wie er mit ihr umgeht. Aber das Wunder ist ja das, er redet mit ihr und sie ist in der Mittagshitze zum Brunnen gelaufen. Sie wollte keinen Menschen sehen. Deswegen hat sie diesen Weg auf sich genommen und ist zu diesem Brunnen außerhalb der Stadt gelaufen. Und Jesus begegnet ihr ganz sanftmütig. Er macht ihr keine Vorwürfe. Also mein Mann hat das etwas zu vorwurfsvoll vorgelesen, finde ich, wie Jesus reagiert hat. Er war bestimmt nicht so. Ich erlebe Jesus anders. Entschuldigung. Und das Wunder ist, ich weiß nicht, wie viele Minuten das gedauert hat, das Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Am Ende rennt sie in die Stadt zu den Menschen und wird zur Missionarin. Erste Missionarin. Und sie ist auch die erste Frau, oder vielleicht der erste Mensch sogar, wo sich Jesus offenbart hat. Ich bin der Messias, hat Jesus gesagt. Ich. Du kannst von mir Heilung empfangen. Und sie hat sich ihm geöffnet. Und da ist, es ist einfach nur so, dass Jesus mit ihr redet. Und das erlebe ich auch, wenn ich Jesus begegne. Nur durch die Begegnung, dass da Heilung geschieht. So, jetzt habe ich einfach nochmal kurz aufgeschrieben, wo wir überall Jesus begegnen können, in der Stille, im Gebet, im Fasten, im Danken. Und das vorher habe ich nicht groß erzählt. Ne? Seelsorge, Mentoring, Bibel lesen. Ich weiß nicht, wer das von euch schon erlebt hat, wenn ihr in der Bibel lest und plötzlich berührt euch ein Wort ganz besonders, euer Herz, wo ihr spürt, hier redet Jesus ganz besonders zu mir. In der Natur, In Römer 1, Vers 20 steht, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät gesehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Ich erlebe das auch immer wieder, dass ich, wenn ich dankbar in die Natur gehe, dass ich dort Gottes Größe erfahre und er zu mir reden kann, auch in der Natur. Natürlich auch im Gottesdienst oder in der Bibelstunde oder wo auch immer. Aber auch in der Natur kann Gott uns begegnen. Ich wollte noch mal kurz jetzt darauf eingehen, es gibt Verletzungen, die uns nicht zugänglich sind, die in unserer Kindheit passiert sind. Und dann male ich euch einfach mal ein Bild, wie das Gott das so eingerichtet hat. Ich bin jetzt nicht der perfekte Zeichner. Das ist unser Herz. Und mit einem Teil, das nennt man das originale Ich, jedenfalls im Emmanuel-Gebet. Da nehme ich Gott in mein Herz auf. Da sage ich, ja, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Ich will mit dir gehen, ich übergebe dir mein Leben. Und je länger ich mit Jesus gehe, umso größer wird es auch. Aber es gibt Momente in unserem Leben, wie ich schon erzählt habe, wo ich etwas Schlimmes erlebe. Und wenn ich das nicht aushalte, diese Emotionen, diese Gefühle, dann hat Gott es so eingerichtet, dass wir das abspalten können. Dass wir dass wir trotzdem weiterleben können. Und das nennt man Emotionen. Und da gibt es viele, manchmal. Und dann haben wir aber, damit wir auch normal im Alltag weiterleben können, haben wir noch das Alltags-Ich. Das habt ihr vielleicht selber schon erlebt. Ihr seid irgendwie verletzt oder also es ist euch was auf den Magen geschlagen. Es geht euch nicht gut und ihr müsst aber noch irgendwas erledigen, könnt abschalten. Okay, ich schalte jetzt um, ich jetzt erstmal zur Tagesordnung über. Und so ähnlich ist es auch in unserem Herzen, dass wir im Alltag funktionieren können. Aber es gibt dann immer wieder Situationen, ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon erlebt hat, ich erlebe das, wie auch die Mandy vorhin schon gesagt hat, wo uns Situationen triggern, wo jemand was sagt und er meint vielleicht gar nicht böse, aber irgendwie löst es in mir einen Schmerz aus. Und das sind die tiefsten Tiefen im Herzen, wo wir eigentlich nicht rankommen. Und da greift das Emmanuel-Gebet ein. Moment. Emmanuel heißt ja Gott mit uns. Und Gott hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch, bis an der Weltende. Gestern, heute und auch in Ewigkeit. Gott ist immer da. Und dann habe ich noch diesen Psalm mitgebracht. Den habe ich lieben gelernt. Ich muss mal kurz was trinken durch den, ich sage jetzt mal, alten Pfarrer Födisch. Weil er sagte, das ist eigentlich das Allerwichtigste für einen Christen. Und zwar, wer Dank opfert, der preiset mich und darin liegt der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Und ich, in einer anderen Übersetzung heißt es, ich ebne eine Bahn, wenn ich danke, ebne ich eine Bahn, wo Gott mit seinem Heil zu mir kommen kann. Und da habe ich mich gestern mit einer Frau unterhalten, ich war gestern noch zum Unternehmerwochenende, und die sagte, das passt ja richtig gut, weil danken heißt auf Hebräisch ja da, und das heißt offene Hand erkennen und empfangen. Also ich öffne meine Hand, wenn ich Gott danke, ich erkenne, ich empfange und es geht, das heißt auch noch loslassen. Also im Hebräischen sind es ja so Wurzeln, ich kann kein Hebräisch, aber die hat es mir irgendwie erklärt, dass es so immer Wurzeln von einem Wort gibt und das alles kann man in dieses Ja da hineinlegen. Und ich habe erlebt, dass wenn ich dankbar mein Herz Gott öffne, dann kann er mich heil machen. Also im Emmanuel-Gebet erlebt man fühlbare, erlebbare Bindungserfahrungen mit Jesus. Und diese guten Erfahrungen mit Jesus können die negativen Erfahrungen überschreiben. Und in die tiefsten Tiefen, wo kein Mensch mehr vordringen kann, kann Jesus vordringen. Das habe ich erlebt und auch in der Bekleidung, wo ich andere begleite. Jesus kennt uns so gut. An anderer Stelle in der Bibel steht, dass Jesus uns schon kannte, als wir noch ein ungebildetes Gebilde waren. Also er kannte uns schon im Mutterleib, bevor wir überhaupt richtige Formen angenommen haben. Und im Emmanuel-Gebet ist immer der Fokus auf Jesus. Ich schaue auf Jesus und Jesus ist der Handelnde. Als Begleiter stelle ich Fragen, aber der Handelnde ist Jesus. Jetzt bringe ich noch mal kurz die Zusammenfassung. Bin nämlich schon jetzt fast durch. Verletzungen passieren, deshalb brauchen wir Heilung. Jesus möchte uns begegnen und heil machen. Es gibt Verletzungen, die uns nicht mehr zugänglich sind, aber durch die Begegnung mit Jesus oder durch das Emmanuel-Gebet können wir Zugang zu unseren Gefühlen bekommen und Jesus erleben, wie er uns heilt.